Ja, wir sind einen Weg gegangen. Ihr seid mit uns. Ihr habt uns mitgenommen auf einen Weg und treten gewissermaßen in das Heiligtum hinein. Dieser Weg fängt an bei Eden und er wird uns noch hinführen, bis wir wieder dort ankommen. Eigentlich ist es die ganze Geschichte der Bibel. Was ist dort hineingepresst zwischen diese beiden Buchdeckel, die wir gerne lesen, die uns einen Horizont eröffnen für eine Wirklichkeit, die über das hinausgeht, was wir sehen. Sie eröffnet uns eine Tür in unser Herz. Diese Sehnsucht, diesen großartigen Gott irgendwie zu greifen, zu packen, zu verstehen, zu ergründen, ihn irgendwie anzurühren. Das ist der Sinn, weshalb wir so gerne darin lesen, weshalb wir uns auch heute hier versammeln, weshalb ihr mit uns singt. Eigentlich, wenn man so will, ist die Zusammenfassung der Geschichte der Menschheit auf einen Satz: die Suche des Menschen nach Gott. Manch einer will das vielleicht nicht wahrhaben und sieht das nicht, dass er Gott sucht, aber wir sind alle auf der Suche und suchen irgendwo das, was weitergeht, was dahinter ist oder was davor war. Und aus der Bibel wissen wir, dass derjenige, der die Antwort auf diese Suche ist, Gott selbst ist. Und im Jeremia 29, die Verse 13 und 14, finden wir eine ganz wunderbare Verheißung für unsere Suche nach Gott. Jeremia 29, da steht: Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und er spricht zu einem Volk, das in Gefangenschaft ist, das eigentlich von all diesen schönen Dingen, von dem Heiligtum getrennt war, das dort in Babylon war, weggeführt war, und die sagten: Wir haben Gott verloren, wir sind weg. Wir sind weg vom Fenster. Aber wir sehnen uns nach dem, der uns Erfüllung gibt. Wir haben diese Sehnsucht nach Gott in unser Herz eingepflanzt bekommen, jeder von uns. Und Gott sagt: Wenn ihr mich sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und wenn wir dann eben, so wie ihr eigentlich in den Liedern, mit uns so die Bibel aufschlagt und hindurchblättert, dann stellen wir fest, immer wieder ist der Mensch auf der Suche nach Gott. Das fängt schon an mit Kain und Abel, die ihre Opfer bringen, die ihre Altäre aufbauen, ihre Opfer bringen. Und wir stellen fest, schon bei dieser ersten Opfergabe, die in der Bibel berichtet wird, ist sie, sagen wir mal, von unterschiedlichem Erfolg gekrönt. Die Suche des Menschen nach Gott. Später betritt Abraham die Bühne der Heilsgeschichte. Und Abraham, finde ich, ist ein wunderbares Beispiel, weil er hört Gott und reagiert darauf und ist eigentlich, ja, wie Paulus auch sagt, der Vater des Glaubens. Aber wenn wir genau hinschauen, stellen wir fest, auch diese Suche oder diesen Weg, den Abraham mit Gott geht, ist mit unterschiedlichem Erfolg gekrönt. Denn schließlich gibt es da doch irgendwo einen Moment, wo er sagt: Ich setze mal lieber auf Nummer sicher und zeugt Ismael statt Isaak. Schließlich, nach einer langen Zeit, landen wir bei dem, was ihr gerade als letztes gehört habt, was als letztes gesungen wurde. Die Stiftshütte, das Heiligtum, das das Volk Israel in der Wüste im Auftrage Gottes gebaut hat. Den Opferdienst, der dort in Gottes Auftrag eingerichtet worden ist. Letzten Endes der verzweifelte Versuch, Gott zu suchen und zu finden. Denn auch dieses Volk, das diese Stiftshütte gebaut hat, hat vorher ein goldenes Kalb geschmiedet. Die Irrwege und die Suche nach Gott sind letztens von diesem gleichen Motiv, von der gleichen Sehnsucht getrieben. Das Volk Israel am Berg Horeb, Mose ist 40 Tage auf diesem Berg, wahrscheinlich längst tot. So mussten sie ja davon ausgehen. 40 Tage, wie sollte er ohne Versorgung, ohne Verpflegung auf diesem nackten Felsen überleben? Und sie waren doch so sehr auf der Suche nach Gott. Und wenn wir jetzt weitergehen würden, die Bibel durchblättern, stellen wir fest, immer wieder ist die Geschichte Israels eine Abfolge von der Suche, dem Finden und dem Abfall von Gott. Und Gott wirbt ruft, straft und segnet, um irgendwie diese verlorene Herde von Menschen, die ihn suchen, auf seinen Weg zu kriegen. Der Mensch sucht Gott. Und weil Gott uns eben nicht so persönlich greifbar vor Augen steht, versuchen wir das auf die verschiedensten Art und Weisen. Wir versuchen irgendwie einen Hebel zu finden, einen Ansatz. Wie kann ich Gott erreichen? Wie kann ich ihn gnädig stimmen? Wie kann ich ihn anrufen? Wie mache ich, dass er mich hört? Dafür wurden Opferdienste eingeführt. Und um Gott zu begegnen, um einen Ort zu haben, wo ich ihn finden kann, wurde ein Tempel gebaut. Und um Antworten von Gott zu bekommen, hat man die heiligen Männer gerufen, die Priester, vielleicht die Propheten. Oder wenn ich allgemeiner formulieren möchte, die Orakel. Auch das finden wir tatsächlich in der Bibel, das Würfeln mit diesen beiden besonderen Steinen, um eine Antwort von Gott zu bekommen. Letzten Endes ist all das, was wir als religiöse Formen kennenlernen, was uns auch in der Bibel berichtet wird, Ausdruck dieser verzweifelten Suche des Menschen nach Gott. Und das finden wir tatsächlich nicht nur in der Bibel, sondern eigentlich ist das ein Ausdruck aller Religionen. Egal, wo wir hinschauen, drückt sich diese Sehnsucht nach Gott, die uns von der Schöpfung an ins Herz gesteckt ist, darin aus, dass Menschen eine Form suchen, etwas versuchen zu tun, um ihren Gott, um Gott zu finden. Das fängt an bei den Tempelkulten, die wir im Altertum finden. Das begegnet uns bis heute im Judentum, die im Torah-Studium oder in der besonderen Einhaltung von Gesetzen und Gebetszeiten versuchen, diesen Gott zu finden und zu greifen und sich an ihm festzuhalten. Auch wenn wir in anderen Religionen hineinschauen. Weshalb gibt es die fünf Säulen des Islam und regelmäßige Gebetszeiten und all diese Dinge? Weil die Menschen Gott suchen. Und übrigens, das Christentum ist genau das Gleiche. Das, was wir als Christentum bezeichnen, ist letzten Endes auch eine Ansammlung von vielen Formen, von religiösen Formen, die wir versuchen, Gott zu greifen. Egal, ob es der Messebesuch oder der Gottesdienstbesuch ist, die Einhalten von religiösen Regeln, die Beichte, der Ablass, die Sakramente, all diese Dinge pflastern auch den Weg des Christentums auf der Suche nach Gott. Und diese Dinge finden wir auch noch heute in unserem eigentlich reformierten Christentum, im Protestantismus. Man kann sich selber mal einen kleinen Test unterziehen. Wie geht es mir, wenn ich so die mir vermittelten religiösen Formen, die mir einen gewissen Rahmen ja auch für meinen Glauben geben, wenn ich die mal verlasse, was erlebe ich dann? Ja, wie geht es mir, wenn ich am Sabbat nicht in Gottesdienst gehe? Fühlt sich sehr komisch an, nicht wahr? Manch einer wünscht sich darin die große Freiheit, aber meistens stellen wir fest, irgendwie brauche ich etwas, woran ich mich orientieren kann, etwas, woran ich mich festhalten kann, um mir diese Ausrichtung auf Gott auch gewiss zu sein. Aber manchmal sind diese guten Hilfen, Geländer oder Stützen, die wir für unseren Glauben haben, können manchmal zu einem übermächtigen Selbstzweck werden. Was ist aus diesem Tempeldienst geworden, der dort in der Wüste von Gott beauftragt worden ist? Am Ende haben Priester eine richtige Opferindustrie installiert, wo massenweise Blut geflossen ist und wo wenig Glauben hinter war. Und wie kann es uns genauso gehen? Ein Gottesdienstbesuch, ein Kalenderzettel am Morgen gelesen, ein Gebet zum Frühstück oder Mittagessen können Ausdruck einer Glaubensbeziehung sein, aber sie können auch eine Tradition sein. Luther war auf der Suche nach einem gnädigen Gott. Und er lebte in einer Zeit, in einer Kirche, die eigentlich der Formen genug hatte, wo Religiosität so fest verankert war, dass man schon fast den Überblick verlieren konnte. Luther hat tatsächlich alles ausprobiert, was damals gab. Er hat gefastet, er hat sich kasteit, er ist selber Mönch geworden aus dieser Sehnsucht nach diesem Gott. Er ist in Rom diese Treppe hochgerutscht mit seinen Gebeten. Er hat alles gemacht, was möglich war. Nur eins hat er nicht, den gnädigen Gott gefunden. Wir sind Sünder in einer gefallenen Welt. Und die Sehnsucht nach Gott ist letztendlich die Sehnsucht nach Eden. In den Zustand zurückzukommen, in diese Beziehung zu dem zurückzukehren, wie wir eigentlich einmal geschaffen worden sind, die eigentlich für uns bestimmt ist. Und die Form kann diese Kluft nicht überbrücken. Unsere Versuche, Gott zu greifen, scheitern. Wie der Versuch des Kain, der bestimmt in guten Absichten sein Opfer gebracht hat und doch so fehlgegangen ist. Aber der Mensch sucht Gott, ist das tatsächlich die ganze Geschichte? Ist denn nicht zwischen diesen beiden Buchdeckeln noch viel mehr beschrieben, nämlich die Suche Gottes nach dem Menschen? Ist das nicht die eigentliche Verheißung, von der wir gerade gelesen haben? Wenn ihr mich sucht, dann werde ich mich finden lassen. Gott lässt sich gerne von uns finden. Wer hat denn wen zuerst gesucht? Der Mensch, Gott oder Gott den Menschen? Gott geht durch den Garten Eden und sagt, Adam, wo bist du? Die Suche des Menschen nach Gott ist nur die halbe Geschichte, eigentlich die folgende Geschichte. Die eigentliche Geschichte ist, Gott sucht dich. Und die Frage, die wir beantworten sollen, ist, lasse ich mich finden? Meistens sind wir einfach zu begriffsstutzig dazu, zu verstehen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er in der Lage und bereit ist, alles auszuräumen, was zwischen uns steht, damit wir uns von ihm finden lassen können. Wir glauben, wir müssten ihn gnädig stimmen, dabei ist er doch schon gnädig. Aber weil wir so begriffsstutzig sind, weil es uns so schwer fällt, diesem Gott so zu nehmen, wie er ist, ist er bereit, uns auf Augenhöhe zu begegnen. Und deswegen wurde dieses Heiligtum eingerichtet. Das Volk Israel baute einen Tempel. Eigentlich braucht Gott das nicht. Abraham hatte auch keinen Tempel und hörte Gott und folgte ihm. Ein super Beispiel dafür. Das wurde auch im Lied gesagt. Das Heiligtum, die Stiftshütte, hatte eigentlich einen besonderen Namen. Zelt der Begegnung. Und dieses Zelt der Begegnung war der Ort, der uns Menschen eine Krücke bauen sollte, in unserer Sprache, in unseren Denkmöglichkeiten zu verstehen, dass Gott tatsächlich den Kontakt mit uns sucht, dass er nicht erhaben und entrückt ist, sondern bei uns sein möchte, in der Mitte seines Volkes. Baut er ein Zelt der Begegnung. Es ist ein Zugeständnis, dass Gott einen Tempeldienst einführt, einen Stiftshüttendienst einführt, weil wir begriffsstutzige Menschen sonst allzu leicht auf die Verführung verfallen, uns goldene Kälber zu bauen. Wenn Gott uns nicht die Hand reicht, dann ergreifen wir irgendeine andere und bauen uns religiöse Formen, die eben doch nicht zu Gott hinführen. Der Heiligtumsdienst und der Opferdienst entsprechen nicht unbedingt dem, wie Gott sich eine Beziehung zu uns gewünscht hat, aber sie entsprechen dem, was die Menschen damals verstehen konnten. Er sprach ihre Sprache, damit sie begreifen, dass dort etwas passieren muss, dass diese Kluft, die zwischen ihnen und uns besteht, überwunden werden musste. In Jesaja sagt Gott, oder Jesaja sagt im Auftrag Gottes, ich werde mich von euch finden lassen. Das ist diese Verheißung, die gilt zu allen Zeiten, auch im alten Bund. Es waren einige Kinder, die haben Verstecken gespielt. Und naja, Kinder sind nicht immer sehr geduldig. Und einer hat ein richtig gutes Versteck gefunden. Und er hat sehr, sehr, also er war geduldig, harrte sehr, sehr lange dort, weiß ich nicht, vielleicht irgendwo unter der Kellertreppe aus, da, wo es wirklich nicht schön ist, aber wo ihn keiner gefunden hat. Aber nach vielleicht 15, 20 Minuten kommt das Kind enttäuscht hervor und stellt fest, er wurde gar nicht gefunden, weil ihn gar keiner gesucht hat. Die anderen haben eben nicht so kurzfristig ihn gefunden und haben das Spiel aufgegeben und spielen schon längst etwas ganz anderes. Und verzweifelt rennt das Kind zu seiner Mutter und sagt, keiner sucht mich. Geht es Gott manchmal ähnlich mit uns? Nicht, dass er Verstecken spielt, aber suchen wir ihn? Suchen wir ihn dort, wo er uns begegnet, auf Augenhöhe? Oder stehen wir uns mit unseren religiösen Formen, die ja gut gemeint sind, manchmal selbst im Weg? Und praktizieren mehr Religion als Glaube. Der Opferdienst, das Heiligtum, war nicht die Lösung für das Problem zwischen Gott und Mensch. Sie war lediglich eine Andeutung dieser Lösung. Im Hebräerbrief wird uns das erklärt. Hebräer 8, eigentlich muss man das ganze Kapitel lesen, ist hochspannend in diesem Zusammenhang zu lesen. Ich lese nur ein paar Verse daraus. Die Verse 1 und 2, dort lesen wir, das ist nun die Hauptsache von dem, wovon wir reden. Wir haben einen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum, am wahrhaftigen Zelt, das der Herr aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Ich lese mal ab Vers 5 weiter. Sie, also es geht um den alttestamentlichen Opferdienst, sie dienten dem Abbild, einem Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Da hieß es, 2. Mose 25, sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und jetzt lese ich ab Vers 8 weiter. Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund. Und darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird niemand seinen Mitbürger lehren, noch jemand seinen Bruder sagen, erkenne den Herrn, denn sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Denn ich will gnädig sein, ihren Missetaten und ihren Sünden will ich nicht mehr gedenken. Und indem er sagt, einen neuen Bund, hat er den ersten zu einem alten gemacht. Was aber alt wird und betagt ist, das ist dem Ende nahe. Auch wenn Gott diesen Tempeldienst im mosaischen Gesetz geboten hat, war er doch nur ein Platzhalter. Der erste Bund hatte eigentlich nur einen Sinn und Zweck, deutlich zu machen, dass es einen neuen Bund, eine andere Qualität, eine Qualität, die über alle religiösen Formen hinwegreicht, nötig ist. Eine Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf, unmittelbar. Die Suche des Menschen nach Gott, aber vor allem die Suche Gottes nach uns Menschen, ist mit dem Tempel nicht zu Ende. Im Gegenteil, sie hat erst richtig angefangen. Der Mensch sucht Gott. Und er findet die Religion. Gott sucht Mensch und wird Mensch. In Christus begegnet uns Gott selbst. Die Suche des Menschen nach Gott hat ein Ziel, ein Ende gefunden, weil Gott uns gefunden hat. Kein Tempel, Religions, Hilfskonstrukt, keine Formen, keine Regeln, keine Rituale, sondern Gott wird Mensch. Gott begegnet uns wahrhaftig auf Augenhöhe. Natürlich lässt sich Gott, weil er uns so sehr liebt, möglichst überall finden. Aber in Christus begegnet er uns. Christus ist das Ende der Religion und der Anfang einer echten Beziehung. Im Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 5 bis 11, ein ganz berühmtes Wort, da wird das auf den Punkt gebracht. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. In Jesus kam Gott selbst in diese Welt. Das lesen wir in den ersten paar Versen. Und in Jesus überbrückt er den Graben, den Ursprung dieser Trennung zwischen Gott und Menschen, den Graben der Sünde. Er legt sein Kreuz gewissermaßen als Brücke darüber und kommt zu uns. Gott wird Mensch. Um ehrlich zu sein, das hat Gott eigentlich nicht nötig, ne? Aber wir haben das nötig. Jesaja hat gesagt, ich lasse mich finden. Und diese Verheißung findet ihre Erfüllung in der Menschwerdung Jesu. Jesus entsagt seinem Gottsein, seiner Herrlichkeit, damit wir ihn erkennen können, damit wir ihn finden können. Und das ist nicht so, als wenn, Gott seinen Anzug gegen eine Arbeitskleidung tauschen würde, sondern er entleert sich selber. Er gibt alles auf. Alles für uns. Er gibt sich selbst für uns hin. Der Apostel sagt, er wurde menschenidentisch. Und das geschieht, ohne dass wir irgendetwas dafür getan hätten oder tun könnten. Kein Opfer, kein Tempelbau, keine Form eingehalten, keine Gebete geführt. Gott macht es aus sich heraus. Gott macht es selbst. Gott wird Mensch. Und deswegen ist dieses Angebot für jeden Einzelnen von uns da, unmittelbar mit seinem Schöpfer wieder in Kontakt zu treten. Mit ihm zu reden, wie von du zu du. So wie Adam und Eva es vor dem Sündenfall tun konnten, können wir es jetzt auch schon. Die Vollendung steht noch aus, aber begonnen hat es jetzt. Aber dabei bleibt Gott und bleiben wir nicht stehen. In dem Genuss, mit ihm zusammenzuleben, da passiert etwas mit uns. Wer Gott begegnet, wer Gott erlebt, wer von ihm durchdrungen und erfüllt wird, bei dem bleibt nichts so, wie es vorher war. Der Apostel formuliert es in dem Vers 5 so, er sagt, diese Gesinnung Christi, der sollt ihr nachfolgen, die sollt ihr nachahmen, das soll euer Lebensstil sein, einander auf Augenhöhe zu begegnen, sich nicht über den anderen zu erheben, sondern hinzugehen, sich nahe zu kommen. Das ist das Wesen Gottes, die Liebe. Und weil Gott das mit uns tut, können und sollen wir das miteinander tun. Aufeinander zugehen und nicht den anderen erstmal kommen lassen. Gerade dort, wo vielleicht etwas geschehen ist, auf das eigene Recht, auf den eigenen Anspruch zu verzichten, aus Liebe. Ohne Vorleistung. Und wir merken, was Jesus hier mit uns macht und mit dieser Welt gemacht hat, das ist nicht eine neue oder besonders spezielle Form der Religion, ein anderer Stil, sondern es geht um eine Lebensveränderung, eine lebensverändernde Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Diese Nachfolge, das zu leben, wie Jesus es uns gegenüber getan hat, kann ich nicht mit ein paar religiösen Formen, Regeln oder Gottesdienstbesuchen ableisten, sondern da heißt es, die Werte, die tief in uns drin unser Handeln bestimmen, jeden Tag und jeden Moment, die von ihm verwandeln lassen. Die Bibel nennt diesen Prozess der Begegnung des menschgewordenen Gottes mit uns und die verändernde, heilende Wirkung, die er in unserem Leben hat, Heiligung. Oder auch Frucht des Geistes. In einem meiner Lieblingstexte, Galater 5, Vers 22 und 23, wird das beschrieben. Was passiert, wenn ich mich dem menschgewordenen Gott aussetze, mich seinem Einflussbereich hingebe, dann wachsen in uns Liebe und Freude und Friede und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wer Christus begegnet, so wie er ist, der kann danach nicht weitermachen wie vorher. Wem bewusst geworden ist, wer dort für dich und für mich am Kreuz hing, der kann nicht anders, als das zu tun, was dieser römische Soldat, der das erlebt hat, gemacht hat, sagte, der war wahrhaft Gottes Sohn. Und wir, so verheißt uns das der Text, werden staunen und anbeten. Das geschah mit allen Menschen, die Jesus begegnet sind. Sie konnten nicht mehr weitermachen wie vorher. Ja? Der Zöllner, der am Zollhaus saß, damals, wie gesagt, mehr so eine Art Wegelagerei als ein ehrbarer Beruf, der warf sein lukratives Geschäft hin und folgte ihm nach. Wer Gott begegnet, wer Jesus begegnet, wer ein Hauch davon erspürt und erlebt, wer Jesus Christus ist, der kann nicht anders als auf die Knie gehen und anzubeten. Und das ist letzten Endes das, was uns dieser Text hier auch verheißt. Menschen und Gott begegnen sich. Und die natürliche Reaktion des Menschen ist Anbetung. Jetzt und bis in Ewigkeit. Wir finden hier diese Kontinuität zwischen dem Moment, den wir hier erleben, auch im Gottesdienst, und den Momenten, auf die wir hinleben, in diesem zweiten Eden. Nicht wir suchen Gott, und Gott bietet nicht irgendeinen Erkenntnisweg an, wie wir diese mühsame Himmelsleiter hochklettern können. Jesus ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Gott wird Mensch und das ist der Grund für den Himmel. Nur deswegen gibt es überhaupt eine Ewigkeit. In Vers 9 formuliert es der Apostel, darum, weil Jesus sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz, darum hat Gott ihn hoch erhoben und jedes Knie wird sich beugen. In dem Moment, wo aus menschlicher Sicht der niedrigste Punkt erreicht war, entsteht in Wirklichkeit der höchste. Die Anbetung gebührt dem sich selbst erniedrigenden Gott. Und letzten Endes ist das und kann das eigentlich nur unsere Botschaft sein. Gerade jetzt in dieser Zeit, es suchen immer noch so viele Menschen nach einer Erfüllung dieser Sehnsucht in ihrem Herzen. Und die Antwort, die uns Jesus bietet, ist, dass er jedem Einzelnen auf Augenhöhe begegnet, uns nahe kommt. Und das wollen wir gerne weitergehen. Wir wollen nicht zulassen, dass irgendwelche religiösen Ablenkungen, irgendwelche Formen oder Rituale im Wege stehen, diesem sich selbst erniedrigenden Gott zu begegnen. Und dort, wo wir Formen und Rituale praktizieren, da muss und kann immer nur Jesus am Kreuz im Zentrum stehen. Christus ist für uns gestorben und auferstanden. Wenn wir das weitergeben, dann werden wir erleben, was hier verheißen ist. Dann werden sich die Knie beugen. Die Geschichte der Bibel, das ist auch die Geschichte des Menschen, der Gott sucht. Aber vor allem die Geschichte Gottes, der uns Menschen sucht und gefunden hat. In Jesus Christus am Kreuz. Ihn wollen wir anbeten. Ihm wollen wir folgen. Amen.